Deutschlandfunk, das war der Tag.
Schuldig macht sich nur, wer nicht handelt.
Und deshalb wurde gehandelt, heute vielleicht sogar noch rigoroser als in den letzten Tagen, auch von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Deutschland macht dicht, im Großen und im Kleinen, die Grenzen zu den Nachbarländern, zu den Inseln, die Schulen und Kitas, die Versammlungen, die Bars und Clubs, die Sportstätten. Noch nicht überall und in verschiedener Ausprägung, aber immer enger wird der Radius, in dem wir uns noch bewegen sollten, angesichts der Bedrohung durch das Corona. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Außerdem in dieser Sendung die Kommunalwahlen in Bayern, auch sie unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und ein Blick nach Israel, wo überraschenderweise Benny Gantz mit der Regierungsbildung beauftragt wird und nicht Benjamin Netanyahu. Kleiner Trost für Netanyahu, er ist nicht mit dem Coronavirus infiziert, Test negativ, teilte sein Büro heute mit. Hier in Deutschland steigt die Zahl der Infizierten. Weit über 5000 bekannte Fälle gibt es inzwischen. Und so wie diese Zahl steigt, nämlich exponentiell, so steigt scheinbar auch die Zahl der Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus und vor allem deren Qualität. Johannes Kulms fasst die Entscheidungen von heute zusammen.
Ab Montag früh um 8 Uhr schränkt Deutschland den Grenzverkehr zu mehreren Nachbarländern deutlich ein.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute entschieden, dass an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark Grenzkontrollen an den Binnengrenzen vorübergehend wieder eingeführt werden.
So Bundesinnenminister Horst Seehofer am Sonntagabend in Berlin. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin, Vizekanzler und den betroffenen Bundesländern gefallen. In der Praxis soll es Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzübergängen geben. Der freie Warenverkehr soll aber ebenso gesichert bleiben wie die Einreise zurückkehrender deutscher Bürger. Wer im Besitz eines formalen Aufenthaltstitels für Deutschland sei, dürfe, Zitat, Lage angepasst einreisen. Für Berufspendler könnten in den kommenden Tagen Passierscheine eingeführt werden. Zuvor hatten bereits die deutschen Nachbarländer Polen, Tschechien und Dänemark ihrerseits die Grenzen weitestgehend geschlossen. Seehofer kündigte an, dass die EU-Kommission am Montag eine europaweite Grenzregelung vorstellen werde und kritisierte die lange Dauer.
Und man darf sich jetzt nicht wundern, wenn seit Januar eine europäische Lösung nicht da ist, dass dann Tschechien und Polen und Österreich oder auch andere ihrerseits Maßnahmen treffen zum Schutz ihrer Bevölkerung.
Am Sonntag hatten mehrere Bundesländer beschlossen, das öffentliche Leben weiter einzuschränken. Nordrhein-Westfalen kündigte an, dass nahezu alle Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsangebote eingestellt würden. Bayern will am Montag die Schließung von Begegnungsstätten wie Kinos, Bars und Schwimmbädern sowie Einschränkungen für Gastronomie und Geschäfte verkünden. Hessen verbot alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern, Hamburg untersagt sämtliche Veranstaltungen. Schleswig-Holstein wiederum sperrt ab Montag seine Inseln für ankommende Touristen. Die Bundespolitik war zudem von der Diskussion um die Tübinger Firma CureVac geprägt. Das Gesundheitsministerium bestätigte einen Bericht der Welt am Sonntag. Demzufolge versucht die US-Regierung, die Biomedizinfirma mit einer Milliardenzahlung in die USA zu locken. CureVac arbeitet derzeit an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Trump-Regierung wolle sich damit die exklusive Verfügbarkeit eines möglichen Impfstoffs sichern, so die Zeitung. Viele deutsche Politiker kritisierten das amerikanische Vorgehen heftig, darunter FDP-Chef Christian Lindner. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche sagte er:
Es ist ein Affront, gerade in einer solchen Krisenzeit verbietet es sich, unter Partnern oder überhaupt unter zivilisierten Menschen so miteinander umzugehen und einseitig den Vorteil zu suchen. Gerade jetzt weltweit müsste man voneinander lernen, jetzt müsste die weltweite Arbeitsteilung greifen und nicht eine solche America First-Denke, die hier nun wirklich fehl am Platz ist, wenn sie das nicht generell sowieso schon wäre.
Am späten Nachmittag meldete sich CureVac selbst per Mitteilung zu Wort und dementierte Gerüchte über einen anstehenden Verkauf. Man habe zudem das Ziel, Menschen und Patienten weltweit zu helfen. Um über Maßnahmen gegen die Folgen der Corona-Krise zu beraten, treffen sich am Montag die Euro-Finanzminister in Brüssel. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag fordert für Deutschland spezielle Hilfen für Selbstständige und Kleinstunternehmen. Ähnlich äußerte sich FDP-Chef Lindner.
Gerade bei Kleingewerbetreibenden, Soloselbstständigen und so weiter, da können wir uns nicht nur auf das Instrumentarium der Förderbanken stützen und auch nicht nur auf Kurzarbeitergeld. Ich rege an zu prüfen, ob nicht auch Steuergutschriften oder unmittelbare Liquiditätshilfen über die Kommune möglich sind.
Die Deutsche Bahn dementierte unterdessen vorläufig einen Bericht des Magazins Spiegel, wonach das Unternehmen den Regionalfahrplan in den kommenden Tagen bundesweit einschränken wolle. Darüber entschieden die jeweiligen Aufgabenträger, also die Planungsbehörden der entsprechenden Bundesländer und Regionen.
Johannes Kuhn aus Berlin. Ein wichtiger Bestandteil der Corona-Prävention ist die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten. Ein Schritt, der den politischen Entscheidungsträgern, also in diesem Fall den Kultusministern der einzelnen Bundesländer, nicht leicht gefallen ist und der deshalb, so sagen viele, auch erst sehr spät, vielleicht sogar zu spät kommt. Aber die Umsetzung ist eben auch nicht so einfach, denn viele Kinder brauchen eine Betreuung, weil die Eltern arbeiten müssen. Aus Rheinland-Pfalz berichtet unsere Korrespondentin Anke Petermann.
Rheinland-Pfalz schließt seine Schulen und Kitas ab Montag. Unterricht und schulische Veranstaltungen finden nicht statt, erläuterte am Nachmittag Bildungsministerin Stefanie Hubig. Ausgenommen sind in diesem Bundesland einige Förderschulen, die besonders beeinträchtigte Kinder betreuen und versorgen. Von ihren Amtskollegen weiß die SPD-Politikerin als Präsidentin der Kultusministerkonferenz KMK:
Alle Bundesländer haben jetzt die Schulen geschlossen, die meisten ab Montag, manche ab Dienstag, andere ab Mittwoch, und es gibt ein Bundesland, das so eine Art Stufenplan hat. Das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt worden, aber alle Schulen sind in allen Bundesländern geschlossen.
Bis zum Ende der Osterferien, was Millionen von Eltern und auch deren Arbeitgeber vor große Probleme stellt. Die Länder bieten eine äußerst eingeschränkte Notfallbetreuung an. Vor allem Eltern in sogenannten kritischen Berufen wie Polizei, Feuerwehr, Krankenpflege oder Rettungsdienst, aber auch in der Energie- und Wasserversorgung oder dem Lebensmittelhandel sollen weiterhin zur Arbeit gehen können.
Wir appellieren an die Eltern, dass sie sehr verantwortungsvoll jetzt mit dieser Notfallbetreuung umgehen. Sie sollen möglichst ihre Kinder zu Hause lassen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit das gelingt. Es ist wichtig, dass es jetzt wenig soziale Kontakte gibt, dass wir das Virus nicht weiterverbreiten oder die Weiterverbreitung sich deutlich verlangsamt. Bitte seien Sie verantwortungsvoll. Wir haben die Schulen und die Kitas geschlossen, damit dort nicht viele Kinder sind.
In Rheinland-Pfalz gibt es keinen festen Katalog von Berufen, deren Angehörige auf jeden Fall Betreuung beanspruchen können. Man fahre auf Sicht und werde gegebenenfalls noch definieren, wer im Lebensmitteleinzelhandel oder im Journalismus dazugehören solle, sagte die Mainzer Bildungsministerin Stefanie Hubig für ihr Bundesland. Wer die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen darf, ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Für Rheinland-Pfalz konstatiert die zuständige Ressortchefin:
Wenn es zu viele Kinder sind in den Schulen, dann müssen wir eben auch entsprechend nachsteuern und dann müssen wir gegebenenfalls die Regelungen auch enger treffen, als sie im Moment getroffen sind.
In Berlin verteidigte Hubigs Parteifreundin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Schulschließungen mit dem Argument, man müsse die Ansteckungsgefahr eindämmen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil appellierte an die Arbeitgeber, mit ihren Mitarbeitern zu pragmatischen, unbürokratischen und einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Stichworte: Großzügigkeit bei der Lohnfortzahlung im Betreuungsfall, Homeoffice-Lösungen und flexible Arbeitszeitregelungen. Was Schüler in den Notfallbetreuungen geboten bekommen oder auch via Mail, Post oder Lernplattform zu Hause, das variiert von Schule zu Schule. Wie es auf der Ebene der Kultusministerkonferenz weitergeht, dazu deren Präsidentin Stefanie Hubig.
Die Kultusministerkonferenz hat am Dienstag die nächste Telefonschalte. Wir sind in sehr engem Austausch auf der Ebene der Landesministerinnen und Landesminister. Wir haben jetzt das Bundesministerium mit dazugenommen, aber die Fragen, die im Moment vordringlich zu regeln sind, sind vor allen Dingen welche, die wir in den Ländern regeln müssen. Und da geht es mir um eine möglichst große einheitliche Vorgehensweise und eine gute Abstimmung.
Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, im Beitrag von Anke Petermann. Ab morgen sind die meisten Schulen in Deutschland zu. Verglichen mit manch anderen Staaten in Europa sind die Einschränkungen hierzulande fast marginal. In Italien darf man schon seit Anfang der Woche das Haus nur noch aus wichtigen Gründen verlassen. Und heute ist Spanien nachgezogen. Betroffen sind nicht nur Einheimische, sondern auch tausende Touristen in ihren Hotels und sonstigen Unterkünften. Eindrücke aus der Hauptstadt Madrid von Marc Dugge.
Ein Sonntag mit strahlendem Frühlingswetter und doch herrscht eine gespenstische Stimmung in den Straßen von Madrid. Autos fahren kaum, nur vereinzelt sieht man Menschen, die ihren Hund spazieren führen. Allein, denn in der Regel darf man nur allein aus dem Haus und auch nur, um das Notwendigste zu erledigen, zum Supermarkt gehen oder zur Apotheke. Die meisten Menschen halten sich an den Aufruf, zu Hause zu bleiben. Gema Mayo ist kurz nach draußen gegangen, um einzukaufen. Ich habe Brot und Croissants für die Familie gekauft, aber wir bleiben heute alle zu Hause und schauen Filme mit den Kindern an. Man hat doch gesehen, was in Italien passiert. Wir hätten schon seit einer Woche in den Häusern bleiben sollen. Ich finde das gut. Wir hätten es schon früher machen sollen, aber es ist nie zu spät, sagt Leandra Padilla, die auf dem Weg in die Arbeit ist. Der Weg zur Arbeit ist erlaubt, wenn man nicht von zu Hause aus arbeiten kann. Wer ohne guten Grund auf die Straße geht, muss Strafen von 100 bis 600 Euro befürchten. Aber ohnehin gibt es kaum etwas, was draußen lockt. Die meisten Geschäfte haben ebenso geschlossen wie die Parks der Stadt. Gestern waren noch Drohnen über den Park Madrid Rio geflogen. Über sie forderte die Polizei die Spaziergänger auf, nach Hause zu gehen.
Tenemos por delante, como he dicho en otras comparecencias, semanas muy difíciles.
Es kommen sehr schwierige Wochen auf uns zu, das habe ich schon bei anderer Gelegenheit gesagt, so Ministerpräsident Pedro Sánchez gestern in einer Fernsehansprache.
Esos esfuerzos y sacrificios
Die Anstrengungen und Entbehrungen werden Früchte tragen, wenn wir unser erstes Ziel schaffen werden, die Verbreitungskurve des Virus zu senken. Sánchez ist von der Epidemie sogar im eigenen Haus betroffen. Seine Frau ist positiv auf den Virus getestet worden, ihr geht es aber den Umständen entsprechend gut. Die Zahlen gehen unterdessen weiter nach oben. Spanien hat nach offiziellen Angaben mehr als 7.700 Coronavirus-Infizierte. 291 Menschen sind schon an den Folgen des Virus gestorben. Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisierte heute seine Reisehinweise für Spanien und rief Reisende dazu auf, ihre Pläne zu überprüfen und nicht erforderliche Reisen zu verschieben.
Und noch viel schlimmer als in Spanien sind die aktuellen Zahlen aus Italien. Dort gibt es schon 25.000 nachweislich Infizierte. Über 1.800 sind dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Und trotz dieser Szenarien im In- und Ausland wurde heute in Bayern gewählt. Insgesamt 40.000 Mandate sind dazu vergeben. Stadträte, Bürgermeister, Landräte, 10 Millionen Wahlberechtigte und ein Virus. Michael Watzke in München. Die Corona-Frage muss erlaubt sein. Wie sehr hat die Pandemie die Kommunalwahlen überschattet?
Also ich bin heute selber zur Wahlkabine gegangen, obwohl ich per Briefwahl gewählt habe, um jetzt mal anzuschauen. In München hatte ich den Eindruck, ging es relativ normal zu. Ich habe keine Wahlhelfer mit Atemschutzmasken oder gar Schutzanzügen gesehen. Die Wahlurnen waren ein bisschen weiter voneinander entfernt gestellt, damit man sich auch dort nicht ansteckt. Natürlich war das Thema Corona immer ein Thema bei der Wahl und es war auch bei der Auszählung der Stimmen ein Thema, denn da sind ja mehrere tausend Menschen beispielsweise in München zusammen gewesen in einer Halle, um die Stimmzettel auszuzählen. Aber am Ende hat sich gezeigt, dass sogar die Wahlbeteiligung gestiegen ist durch die starke Briefwahl. In Bayern waren 4% etwa mehr Stimmen abgegeben als vor 6 Jahren. Also Corona war ein Thema, aber die Wahl hat trotzdem relativ reibungslos stattgefunden.
Nun sind Kommunalwahlen immer auch Persönlichkeitswahlen und doch können sie ein Stimmungsbild geben, auch die politische Grundstimmung spiegeln. Wie verhält es sich da in Bayern?
Also wenn es die politische Grundstimmung spiegelt, dann muss man sagen, im Krisenfall scheinen die Menschen den bewährten Parteien, den Altparteien zu vertrauen. Und so kann man sagen, dass diese Kommunalwahl, die trotzdem natürlich schwierig zu bewerten ist, weil es so viele Kommunen sind, aber CSU und SPD, die beiden Altparteien, haben sich sehr gut geschlagen. Sie haben in den meisten größeren Kommunen ihre Kandidaten entweder als Oberbürgermeister bestätigen oder zumindest in die Stichwahl bringen können. Die Grünen, die sich viele Hoffnungen gemacht hatten in dieser Kommunalwahl und endlich die SPD ablösen wollten als zweitstärkste Kraft und teilweise sogar die CSU angreifen wollten, sie haben bei dieser Wahl eher verloren. Also kurz gesagt, keine Experimente. Die meisten Bürger haben dem vertraut, was sie kennen und was sie bisher durch diese Krise geführt hat.
Verglichen mit der Landtagswahl 2018 und der Europawahl 2019, gibt es da besondere Veränderungen?
Es ist schwer, eine Kommunalwahl mit Landtagswahlen und Europawahlen zu vergleichen. Für die CSU kann man sagen, sie hat sich stabilisiert. Sie hat es geschafft, diesen Spagat hinzukriegen, in den Städten nicht weiter zu verlieren, aber auf dem Land ihre Stärke zu behalten. Das hat geklappt. Die Grünen haben ihren Aufwärtstrend, den sie bei der Landtagswahl und auch bei der Europawahl gezeigt haben, nicht fortführen können. Und für die SPD, die bei den letzten Landtags- und Europawahlen hier in Bayern extrem schlecht abgeschnitten hat, mit ja teilweise unter 10%. Für die war der heutige Tag der Kommunalwahl ein guter Tag, weil die großen Namen und die großen Persönlichkeiten in der Kommunalpolitik bei der SPD immer noch funktionieren.
Blicken wir auf die Details, sprich auf die Großstädte. München ist seit jeher eine SPD-Domäne. Sie haben es angesprochen, in den Großstädten funktionieren die. Und das im schwarzen Bayern. Bleibt das so, trotz des Niedergangs der Sozialdemokraten anderswo?
Also München bleibt auf jeden Fall so. Dieter Reiter, der Amtsinhaber, hat es zwar nicht ganz geschafft, ohne Stichwahl auszukommen. Er ist bei etwa 48% gelandet, aber die Stichwahl in 2 Wochen ist reine Formsache. Er wird sehr wahrscheinlich, oder das ist jetzt sicher, gegen die CSU-Kandidatin antreten, aber da wird er gewinnen. In anderen Großstädten lief es für die SPD okay. Also wenn man beispielsweise in die zweitgrößte Stadt Bayerns schaut, nach Nürnberg, dort hatte die SPD lange Zeit immer den Oberbürgermeister gestellt. Nun sind CSU und SPD gleich auf und gehen in die Stichwahl. In der drittgrößten Stadt in Augsburg ist die CSU relativ sicher im Sattel. Das hatte sie immer schon in den letzten Jahren gehalten. Und jetzt mit einer neuen CSU-Kandidatin, die muss zwar in die Stichwahl, wird aber dort wahrscheinlich gewinnen, weil sie sehr, sehr dicht an den 50% ist. Also in den großen Städten sieht es so aus, dass meistens CSU und SPD in die Stichwahlen gehen. Und in 2 Wochen wird sich dann entscheiden, ob die CSU in einigen der großen Kommunen da noch was reißen kann.
Begonnen, Herr Watzke, haben wir unser Gespräch mit dem Coronavirus. Beschließen werden wir es auch damit. Ministerpräsident Söder hat am Abend im Bayerischen Rundfunk den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen. Was bedeutet das?
Ich muss es ein bisschen präzisieren. Noch hat er ihn nicht ausgerufen. Er hat gesagt, dass er ihn morgen ausrufen wird. Morgen um 10 Uhr gibt es eine Pressekonferenz von Markus Söder, die nur im Internet übertragen wird, damit sich niemand ansteckt dort. Dort wird er den Katastrophenfall ausrufen. Das wird bedeuten, dass sich die Handlungskompetenzen und Berechtigungen bei der Staatsregierung und bei den jeweiligen Landräten und kommunalen Trägern konzentrieren. Man kann auch die Bundeswehr nun einbeziehen in die Katastrophenplanung. Das sind die wichtigen Dinge für den Katastrophenfall. Ganz konkret will Markus Söder morgen verkünden, dass am Dienstag viele Geschäfte schließen müssen, die nicht Lebensmittel verkaufen, keine Apotheken sind und nicht die Dinge des täglichen Lebens verkaufen, also Kleidungsgeschäfte und so weiter, die müssen schließen. Und am Mittwoch werden wahrscheinlich sogar Restaurants geschlossen werden und Cafés und Bars. Das sind weitreichende Maßnahmen. Bayern geht dort voran, weil in Bayern eben die Zahlen, die Corona-Infizierten und auch die Todeszahlen mittlerweile deutlich steigen.
Vielen Dank, Michael Watzke, live aus München. Und gleich weiter live nach Tel Aviv, denn es gibt Überraschendes aus Israel. Präsident Rivlin wird nämlich am morgigen Montag Oppositionsführer Benny Gantz mit der Regierungsbildung beauftragen. Tim Aßmann, da dachte man, Neuwahlen wären unumgänglich. Vielleicht kommt es ja noch zu einer von Benjamin Netanyahu geforderten und von ihm dann auch geführten Einheitsregierung. Und jetzt das. Wie kommt Rivlin dazu?
Ja, tatsächlich hatte sich das in den vergangenen Tagen schon ein kleines bisschen abgezeichnet, Herr Ölmeier, denn Reuven Rivlin folgt eigentlich jetzt, Israels Staatspräsident, nur dem, was in Israel ja auch so vorgesehen ist. Man berät als Staatspräsident nach Wahlen mit allen neu gewählten Parlamentariern, also deren Fraktionen, und die geben dann Empfehlungen ab, wer mit der Regierungsbildung vom Präsidenten beauftragt werden soll. Und 61 dieser 120 denkbaren Empfehlungen, also eine denkbar knappe Mehrheit eben auch, die entfiel tatsächlich auf Benny Gantz. Das heißt, mehr Abgeordnete in der Knesset haben gesagt, sie wollen, dass Gantz zunächst einmal den Auftrag erhält. Das heißt ja noch nichts. Er hat jetzt nur den Auftrag. Eine Mehrheit hat er nämlich nicht. Er wurde unter anderem für diesen Auftrag unterstützt von 15 arabischen Abgeordneten. Die werden aber später nicht mit ihm oder anderen jüdischen, israelischen Oppositionsparteien koalieren oder koalieren können. Da sind die politischen Schnittmengen einfach viel zu klein. Das heißt, Gantz darf es jetzt versuchen. Eine Mehrheit hat er nicht sicher. Benjamin Netanyahu könnte dann, falls Gantz scheitert, auch den Regierungsbildungsauftrag bekommen und es selber versuchen. Das haben wir ja alles nach den Wahlen im vergangenen September in umgekehrter Reihenfolge schon gehabt. Das heißt, vierte Wahlen, die Sie auch schon erwähnt haben, sind nicht ausgeschlossen. Und auch eine Einheitsregierung mit Netanyahu und Gantz ist weiterhin denkbar.
Eben, wir lesen am Abend in den Agenturen, dass Gantz und Netanyahu morgen über eine Einheitsregierung sprechen wollen. Ist das denn eine Option und kann das eine stabile Regierung werden?
Ja, also ich würde dieser Meldung noch nicht zu viel Gewicht geben, denn miteinander geredet haben sie, ich habe es erwähnt, ja nach der letzten Wahl auch schon und es hat dann über Monate kein Ergebnis gegeben. Natürlich wäre eine sogenannte Einheitsregierung, das ist nichts anderes als das, was wir in Deutschland GroKo nennen, das wäre in der Tat etwas, was in Israel die rechnerischen Probleme der Regierungsbildung lösen würde. Denn die Liste Blau-Weiß von Benny Gantz und Netanyahus Likud hätten zusammen natürlich eine stabile Parlamentsmehrheit. Allerdings liegen eben dann doch die Differenzen, die zwischen beiden liegen, sehr groß. Und vor allem ist es die Differenz in einer Person. Es ist die Person Benjamin Netanyahu unter Korruptionsanklage stehen. Der Prozess gegen ihn sollte ja nun eigentlich schon am Dienstag beginnen, wird jetzt verlegt in den Mai wegen Corona-Ausnahmeregelungen in Israels Gerichtssälen. Aber Netanyahu wird natürlich diese juristischen Probleme nicht los und mit ihm will Benny Gantz eigentlich nicht regieren. Das heißt, es könnte sein, dass diese Koalitionsverhandlungen, die beide nun erklärt haben, da ist ja auch ein großer Druck da aus der Gesellschaft zu sagen, jetzt in der Corona-Krise muss man sich ja einigen. Es kann sein, dass diese Verhandlungen erneut ohne Ergebnis verlaufen und am Ende scheitern. Es könnte sein, dass Benny Gantz vielleicht tatsächlich das riesige Wagnis einer Minderheitsregierung mit Tolerierung durch die arabischen Parteien eingeht. Danach sieht es aber momentan nach meiner Einschätzung eher nicht aus. Aber es kann eben auch sein, dass unter diesen neuen Vorzeichen der Corona-Krise im Land vielleicht tatsächlich eine solche Notstandseinheitsregierung zwischen Likud und Blau-Weiß zustande kommt. Aber ganz sicher ist aus meiner Sicht, dass das erneut sehr schwierige Regierungsbildungsverhandlungen werden in Israel.
Vielen Dank, Tim Aßmann, live aus Tel Aviv. Und bei mir im Studio ist jetzt Marco Langer mit seinem Blick in die Zeitungskommentare.
Hamsterkäufe, Grenzen zu, Reiseverbote und Politiker aller Art in der Krise. Der Kampf gegen das Coronavirus kennt viele Fronten, wenn ich das so martialisch ausdrücken darf. Shutdown Europa jetzt sofort, ruft zum Beispiel die Tageszeitung, die Taz. Denn je länger wir zögern, desto dramatischer wird es für unser Gesundheitssystem und damit für uns. Die Zeitung Frankenpost aus Hof erklärt, Corona überspringt alle Gräben, die sich aufgetan haben. Jeder kann jeden anstecken und jeder übernimmt für jeden Verantwortung, indem er zur Eindämmung beiträgt. Das eigene Handeln hilft auch dem anderen und umgekehrt. Was die Grenzschließungen angeht, so findet es die Stuttgarter Zeitung bitter zu sehen, dass die europäischen Nachbarn in dieser Frage nicht abgestimmt reagieren, sondern jeder für sich. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert, vom Staatenverbund Europäische Union ist ohnehin nicht so viel zu sehen, wie man es nach dessen Selbstverständnis und Verlautbarungen erwarten könnte. Es sind denn auch Staaten, die ihre Grenzen dicht machen. Ihre gewählten Regierungen sind es schließlich, die ihr Handeln vor ihren Bürgern verantworten müssen. In Krisen schlägt die Stunde der Schlaumeier, Verschwörungstheoretiker, der Besserwisser und Bagatellisierer, schreibt der Tagesspiegel aus Berlin. Donald Trump ist das berüchtigste Beispiel. Im Vergleich zu der Performance des Mannes im Weißen Haus sind unsere Politiker Weltklasse. Trump und die Berichte, dieser habe sich Erkenntnisse aus Deutschland über einen Impfstoff exklusiv sichern wollen, greift unter anderem die Neue Osnabrücker Zeitung auf. Wir haben alles unter Kontrolle, hatte Trump anfangs getönt. Doch längst ist klar, dass die USA auf eine gewaltige Corona-Krise zusteuern. Dieses Desaster will der Präsident vergessen machen. Doch stattdessen schadet er seinem Land, indem er international Vertrauen verspielt. Welch ein Trauerspiel. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung fragt sich, geht es noch nationalistischer, noch charakterloser? Der 45. Präsident der USA merkt gar nicht, was er gerade binnen weniger Tage alles kaputt macht. Die Art, wie Trump auf die dramatische Lage in Europa reagiert hat, mit verschränkten Armen und verkniffenem Blick, schafft ein neues Amerika-Bild auf dem alten Kontinent. Und das Westfalenblatt aus Bielefeld zieht für heute dieses Fazit. Erst in der Krise zeigt sich das wahre Ich. Vorsicht, Rücksicht, Nachsicht. Die kommenden Wochen werden zum Charaktertest für jeden Einzelnen. Gefragt sind unsere Vernunft und unsere Geduld, unsere Lebenstüchtigkeit und unsere Solidarität. Gefragt ist unsere Nächstenliebe.
Vielen Dank, Marco Langer, für diese Presseschau. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Stecken Sie sich nicht an, bleiben Sie gesund und machen Sie es nicht wie die Menschen, die ich heute vor einer Eisdiele in Köln gesehen habe. Eine dicht gedrängte Schlange von mindestens 30 Metern Länge, mindestens 100 Meter, miteinander flachsend und auf ihr Eis wartend. Nein, so kann es nicht funktionieren. Ich bin Tobias Ohlmeier und wünsche Ihnen eine gute Nacht.